ja wieder mal Musik in deinen Ohren und wir sind zurück. Nach Sommerurlaub vom Dömer stehen wir wieder mal hier im Studio inne, schön gekühlt, draußen ist es immer noch heiß. Ihr draußen trinkt vielleicht alle ein Bierli, ein kühles, irgendwo im Schatten. Und wir schnurren ein bisschen über Fußball.
So ist es wohl, Gutzi. Hallo zurück.
Ja, wir haben jetzt gerade kurz vor dieser Aufnahme einen Knaller vernommen. Der Gregor Kobel ist neues Nummer 1 in der Schweizer Nazi, zumindest schreibt das Blue. Glauben wir jetzt einfach mal. Ja, was macht das mit dir?
Ja, nein, ist Zeit geworden, oder? Würde ich sagen. Also, meine 26, riesen Saison gespielt bei Dortmund, zuletzt. Und ja, ich glaube, Diane hat jetzt einmal einen grossen Auftritt gehabt am Turnier. Ich glaube, viele haben ja vorher schon gefordert, dass der Kobel eigentlich übernehmen soll. Und ja, ich denke jetzt mal, dass das auch irgendwo im Einklang stattgefunden hat zwischen Muri und Jan Sommer, dass man jetzt gesagt hat, ist jetzt gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Muri jetzt einfach so schnell auf eigene Faust gesagt hat, Jan, für dich ist jetzt fertig. So, ich glaube nicht, dass das der Stil ist von ihm. Und ja, ich denke, das ist eine saubere Lösung, so ohne Stunk. Und Kobel hat sich das natürlich absolut verdient.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann irgendwie so den nächsten zwei Tagen dann noch die Meldung kommt, ja, Jan Sommer beendet die Nazi-Karriere. Ich weiß nicht, wir müssen jetzt nicht ewig lang über das reden, wir können über einen anderen noch reden, der die Nazi-Karriere beendet hat und jetzt eigentlich ohne Club da steht, bei Chicago Fire den Vertrag ausgelöst hat. Jadon Shaqiri, was macht er?
Ja, was macht er? Also aktuell sieht es nicht genau aus, dass er zu Basel geht. Wobei,
er muss halt noch ein bisschen, du musst das schon verstehen, er muss noch ein bisschen mehr Geld verdienen. 3 ja, Millionen aber ich glaube, braucht er schon.
Ich glaube nicht, dass das Problem ist. Kann ich mir fast nicht vorstellen, weil ja, es ist schon klar, der FC Basel hat Geld zu sorgen, aber das sind ja dann meistens so Transfers, die irgendwie ein Privater zahlt.
Also, ja, die Überlegungen macht man sich, glaube ich, zu Basel, aber so wie ich bis jetzt gehört, da gibt es keinen, der das so fix sagt, hey, ist er so viele 3 Millionen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du niemanden in dieser Stadt findest mit Kohle, der da nicht wieder so etwas würde machen. Also,
ja, ich verstehe die Motivation von diesen Leuten damals nicht. Was gibt jetzt das einem, wenn einer 3 Millionen ausgeht im Jahr, um den Shaqiri zu Basel zu shooten? Also da muss der FC Basel schon sehr wichtig sein. Also,
ja, aber in Basel gibt es sehr viele Menschen mit Geld, wo der Verein halt sehr wichtig ist. Die Frage ist, wie gut sind sie der aktuellen Leitung gegenüber, vom Clubleitung gegenüber. Und, aber trotzdem habe ich das Gefühl, wenn es dann konkret wird werden und man eine Finanzierung sucht als Verein, würde man die schon finden. Das glaube ich schon. Aber ich glaube, eben, meine, so wie wir sie auch ein bisschen vernehmen, aus von den Leuten, die nahe im Verein stehen, ist es wirklich noch gar kein Thema. Also, Gespräche finden scheint gar nicht statt. Ich gehe davon aus, die finden mit anderen Vereinen gerade statt. Oder?
Panathinaikos Athen ist, glaube ich, recht konkret. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist dort, ich glaube schon, also einen Anfangskontakt sollte es, glaube ich, schon gegeben haben. Aber wahrscheinlich sind die Vorstellungen so weit auseinander und Basel ist wahrscheinlich nicht, ist dann nicht der Hauptgesprächspartner mit dem Shaqiri wahrscheinlich.
Es ist dann immer so, aus Sicht von der Super League wäre es geil, oder? Einfach wie, ja, irgendwie so ein der verlorene Sohn, der zurückkehrt, Spektakelspieler, zieht ja auch irgendwo dann ja, noch ein bisschen Aufmerksamkeit, auch international an. Und das wäre natürlich super. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, ja, das sind nicht mehr die Art Transfers, die in die moderne Super League eigentlich hier passen. Oder? Es ist eine Liga, die sich auf die Entwicklung von jungen Talenten fokussieren soll und quasi nicht das Geld in dem Sinn verschwendet werden für, ja, also nicht gegen den Shaqiri, ich glaube, der hat schon noch ein Saft im Tank oder hätte es schon noch. Die Frage ist natürlich auch, wie fit dass er bleibt oder ja, wie viel Ansporn dass er noch hat. Oder? Aber ich glaube, grundsätzlich einfach das Geld, würde man gescheiter in Nachwuchsabteilungen reinstecken, ja, darum glaube ich, sind eigentlich alle gut bedient, wenn er ins Ausland geht. Oder? Und, also ich finde, jetzt Griechenland klingt für mich irgendwie auch noch ein bisschen speziell. Also so, meine Palatinaikos ist ja jetzt nicht mal der Top-Verein aus Griechenland, die sind ja meistens eher so ein bisschen... schon immer zum so Spitzenquartett gehört, oder? Aber jetzt nie, weiß ich, wenn die den letzten Titel gewonnen haben, aber sicher nicht in den letzten 3 Jahren. Und ja, ich finde es dann gleich noch lustig, dass die offenbar genug Kohle haben, dann zum...
Ja, ist natürlich dann gleich eine grössere Liga als jetzt die Superliga. Also, ja, das ich glaube, das ist vielleicht schon ein bisschen mehr möglich. Du hast auch gerade mal kurz schauen, wenn es das letzte Mal Meister geworden sind. Ja, das ist tatsächlich schon ein Moment her. Du bist da richtig gut. 2009, 2010, jetzt sind sie das letzte Mal Meister geworden. Sind aber trotzdem 20-fache griechische Meister.
Gang doch einfach, also Shaqiri würde ich doch einfach zurück in die Bundesliga. Ist ja perfekt. Dort hat es Geld, dort nehmen dich die Leute noch in wahr.
Aber gibt es dort einen Club, der sagt, ja, voll easy, mal, nehmen wir 3 Millionen Jahreslohn? Glauben wir nicht.
Ja.
Ich glaube nicht, dass man für den noch so viel Geld in die Hand nimmt. Tut mir leid. Also,
BVB ist so ein Verein, der gerne mal noch Spieler über 30 für viel Geld holt.
Ja, aber das wäre ein dummer Transfer. Weil beim BVB würde gar nicht spielen. Mhm. Also, das ist ja dann auch kein sinnvoller Move, wenn dann nachher. Ja, dann gehst du dich auf die Bank hocken. Ja, super. Also.
Nein.
Das hat er schon bei genug Topclubs gemacht in seiner Karriere, wenn wir ehrlich sind, oder?
Mhm. Ja, vielleicht müsste er ein bisschen mit den Lohnvorstellungen abkommen, aber ich glaube gleich, dass du in einer Bundesliga noch anständig verdienen kannst. So.
Ja, ich hoffe einfach, dass er nicht irgendwie auf die Idee kommt, in Arabisch rumzuwechseln. Das fände ich doof.
Ja, vor allem für einen Spieler, der ausgesorgt hat, da finde ich einfach das Argument aber auch sehr schwach, wenn es dann heisst, ja, aber eben, ich meine... Ja, als Spieler hast du nur eine Karriere und musst so viel Geld wie nur möglich holen. Ja, das ist okay, die hat richtig viel Geld. Und der kann auch nach der Karriere, der hat so einen grossen Namen in der Schweiz, der kann doch machen, was er will. Oder? Also der wird immer irgendwie im Fußball unterkommen und ja, dann hast du es wirklich nicht schon nötig für so einen Transfer.
Ich weiss jetzt zum Beispiel beim Shaqiri nicht, wie viel Geld das er dann auch noch jeweils für seine Familienmitglieder und so weiter und so fort ausgegeben hat. Aber ich weiss zum Beispiel gerade, der Chaka hat doch das Ausbaut von seinen Eltern und so gespäst. Also klar hat er auch dann noch Geld. Aber weisst du, wenn du jetzt wirklich noch irgendwie am Cousin im Kosovo immer würdest Geld schicken und so, dann bist du vielleicht gleich froh, wenn du noch ein bisschen mehr hast. Aber ich glaube auch nicht, dass er das nötig hat. Ich glaube da definitiv nicht daran, dass das irgendwie so wäre. Und logisch hat er auch einen teuren Lebensstandard. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch automatisch. Aber ich glaube, ja, also ich fände es mega schade, wenn so einen Move machen würde. Und ich habe das ehrlich gesagt ja mega stark vom Ricardo Rodriguez erwartet. Also dort bin ich mir ehrlich gesagt, dort bin ich mir richtig sicher gewesen, dass er jetzt sagt, ja komm, jetzt gehe ich noch auf Ara.
Mhm. Ja, stimmt, habe ich auch erwartet. Übrigens noch einen geilen Take letztens gesehen. Und zwar musst du mal achten, der Ricardo Rodriguez sieht einfach seit Anfangskarriere gleich
aus. Es war so ein Video von so einem Dude, gell?
Ja!
Das habe ich gesehen.
Es ist so gut,
der
so,
der ist ja dort schon 31 gsi, wo er mit Wolfsburg irgendwie mit den Bräunen alles kaputt gemacht hat.
Einfach nicht verändert optisch seine...
Und es stimmt. Also,
seine Hairline oder so ist ein bisschen zurückgegangen. Nicht. Er ist einfach genau.
Das stimmt. Also, ich habe dann gedacht, ja, es stimmt. Es ist wirklich so, dass. Also, der sieht wirklich schon immer gleich alt aus. Das ist fantastisch.
Es ist wirklich grossartig.
Und das ist, also, bei ihm hat man ja das Gefühl, völlig absurderweise, weil er ist gleich lang in der Nazi wie ein Chaka und weniger lang als Shaqiri. Aber man hat bei Rodriguez gefühlt, er ist seit 50 Jahren in dieser Nazi.
Mhm.
Das ist wieso?
Ich finde auch seinen Wechsel hure geil. Jetzt einfach zu Betis Sevilla.
Mhm.
Weil er ist ja wirklich auch immer ein bisschen bei Vereinen gelandet, wo. Ich meine, er spielt in einer Top-Liga. La Liga, Betis Sevilla hat eine ambitionierte Rolle, ist regelmäßig Top 6 drin, ist auch ein recht kultiger Verein. Und Ja, ich weiß auch nicht. Für mich passt das irgendwie richtig gut. So, das ist so ein richtiger Ricardo Rodriguez-Verein. Der logische nächste Schritt von Torino zu Betis Sevilla.
Und er wird es halt eh gut machen. Er wird dort irgendwo shooten und tiptop in Saison spielen. Und man wird es in der Schweiz wieder genau gar nicht mitbekommen. Man wird sich in 2 Jahren an der WM sich fragen: Ah, was? Da geht es immer noch. Ah, oh, was? Der ist noch nicht 45. Gut, ja, der shootet er halt immer noch mit.
Hey, ja, absolut. So ist es. Übrigens, La Liga, ich weiss, jetzt fangen wir ja von Gumpen, aber.
Ja, yeah, wir sind irgendwo. Wir sind, also, es ist jetzt schon es ist, also 10 Minuten eine alte Folge.
Wir sind kommen, irgendwo. Wir sind
aber
wieder
wir haben gestartet, muss man sagen, wir haben ja doch irgendwie so ganz einen kleinen Fokus gehabt. Wir haben gestartet mit den Nazi-Spielern.
Ja, das ist
auch
gut.
So als Thema.
Das ist gut. nein, ich meine. Ich habe jetzt letztens wieder gelesen, Barcelona hat ja Dani Olmo geholt für, wie sind es zum Schluss gewesen, 60 Millionen oder so, schauen wir schnell nach. Auf jeden Fall wieder mal viel zu viel Geld für einen Club, der mehrere Milliarden Schulden hat. Die Zahlen sind ja auch ganz, ganz weird, weil du findest irgendwo zwischen 2 und 4 Milliarden mehrere verschiedene Angaben, wie hoch jetzt der Club soll verschuldet sein. Und offenbar können sie ihn momentan nicht registrieren, weil sie zuerst irgendwie ihre Ausgaben ein bisschen abdrosseln. Ja, du streckst den Finger auf.
Ich streck den Finger auf, ich habe es gefunden. Nein, es sind 55 Millionen Euro. Es kann aber je nachdem der Boni auf 62 Millionen ansteigen.
Ja, so haben sie es gewusst. Auf jeden Fall können sie nicht registrieren, weil sie sind mit den Ausgaben zu hoch. Und die spanische Liga tut das ja relativ streng limitieren. Und es ist halt so. Es ist halt schon ein unglaubliches, perverses Beispiel, was da gerade abgeht, wie ich finde. Weil einfach, ey, der Club hat, eben, ist abartig verschuldet, eben mutmaßlich bis zu 4 Milliarden. Ist, und das, also, es ist eigentlich schon absurd, dass die überhaupt noch eine Lizenz bekommen, um können teilnehmen am Spielbetrieb. Klar, das Gedankenspiel, ich habe letztens einen leichten ich habe mich ein darüber lustig gemacht und einen Tweet abgesetzt. Aber das Gedankenspiel, dass La Liga sagt, ja, wir ziehen Barcelona den Stecker, wir sind jetzt so hart verkackt, ist halt schon noch wild, weil ich meine, der Impact, also die Liga würde sich ja gerade selber ins Bein einschiessen. Oder?
Du verlierst natürlich
so viel Strahlkraft. Der Verein ist einfach too big to fail eigentlich.
Wobei, gell, ich bin jetzt gerade am Überlegen, die Schotten haben es durchgezogen. Die Schotten haben damals Glasgow Rangers bis in die vierte Liga haben müssen. Und das ist ja eigentlich die gleiche Situation. Du hast eine Liga, die eigentlich nur 2 Clubs interessiert. Dort sogar noch viel krasser. Das Verhältnis ist noch viel, viel übler, wie Celtic und Rangers interessiert im Vergleich zum ganzen Rest. Also dort kannst du gefühlt nicht mal die halbe Liga aufzählen vom Rest. Also interessiert wirklich niemand. Musst du vielleicht in Schottland selber nehmen, ja. Und dort haben sie es auch gemacht. Also so, es gibt ja schon dann, ich weiss jetzt nicht, wie heftig als dort dann alles die Situation war und so. Und ich glaube, sie sind ja wirklich einfach Konkurs gegangen. Aber ich meine, Barcelona würde wahrscheinlich auch schon lange Konkurs gehen, wenn nicht immer der Staat und irgendwelche Banken und keine Ahnung, wer irgendwo Geld noch findet und ihnen gibt und einfach mal etwas in den Augen zudrückt. Darum,
sie müssen spannend, sie ja. Wahrscheinlich einfach vorlegen, dass sie irgendwie liquide Mittel haben, die für eine Saison irgendwie anheben. Plus, dass sie wahrscheinlich irgendwie einen Plan haben, wie sie ihre Schulden tilgen können. Rein theoretisch in 700 Jahren dann, oder? Aber irgendwie wird man so ein bisschen verkaufen können. Aber dann finde ich es halt, wenn man dann durch das eben die Lizenz bekommt und dann gleich in den Sommer wieder so einen Scheiss-Transfer macht, wo man irgendwie 60 Millionen für Spieler rausgeht. Klar, der Dani Olmo ist ein geiler Kicker. Klar, Barcelona muss auch konkurrenzfähig bleiben, dass sie überhaupt auch ihre Standing behalten können und weiterhin so viele Leute also so viele Fans können generieren, global gesehen. Das, natürlich hängt das alles zusammen, aber ich denke immer, hey, ihr habt doch eine saugute Nachwuchsausbildung. Ihr habt ja mit dem Lamine Yamal, habt ihr das grösste fucking Juwel auf dem Planeten in euren eigenen Reihen. Ihr habt ein gutes Kader und eine saugute Nachwuchsabteilung. Hört auf, irgendwie für 60 Millionen Spieler zahlen von irgendwo. Das ist doch einfach. Das ist doch genau das, was das Fußball-Business so pervers macht. Und ja, ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, dass La Liga ihnen mal den Stecker würde ziehen, knallhart. Vielleicht lernen sie es dann.
Sie werden jetzt
so kann es nicht weitergehen.
Sie werden jetzt noch zusätzlich auch noch den Nico Williams. Natürlich, sie werden natürlich all die Stars von Spanien, die in diesem Sommer brilliert haben.
Ja, ja.
Aber der wird noch teurer sein. Also weißt du, der Marktwert von 70 Millionen, den wirst du darunter kaum bekommen. Mhm. Also das ist schon irgendwie absurd, wenn du solche Spieler hast. Wenn sind der Olm und der Williams sind mit die besten Spieler von dieser EM gewesen. Sprich, mit die attraktivsten Spieler auf dem ganzen weltweiten Fußballmarkt. Und dann kannst du die holen, obwohl du so viele Schulden hast. Man stellt sich da manchmal schon ein bisschen Fragen. Wobei eben, ich glaube, der Nico Williams soll sogar einen Korb gegeben haben. Barca. Aber nur schon, dass sie ihn haben wollen holen, finde ich so ein bisschen, ja. Und vielleicht gibt es ja dort gleich nochmal ein
Ding. Ich habe gemerkt, eben am Anfang sind ja die Zeichen noch ganz anders gewesen. Mhm. Nach dem Titel gewinnt. Dort hat es ja eigentlich nach Formsache getönt, dass er wechselt. Eben, weil er ja auch mit dem Lamine Yamal gut befreundet ist. Und ja, es erstaunt mich jetzt trotzdem. Aber ja, ist irgendwie auch noch sympathisch, oder? Dass er, falls er wie Athletic Bilbao würde bleiben.
Das wäre super, ja. Das fände ich mega sympathisch, definitiv. Und ich finde es halt, aber ehrlich gesagt, von Barca schon ein bisschen unsympathisch. Ich meine, man hat eins der grössten Juwelen und dann kaufst du halt einfach die anderen Spanier noch. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wäre, glaube ich, gar nicht so schwierig, Sportchef beim FC Barcelona zu sein. So, warte, hast du einen Spanier, der gut kicken? Ja, den holen wir. Gut, tipptopp. Der jetzt nicht gerade bei Real shootet oder nicht gerade bei sich selber, die halten wir einfach dann. Das ist ja. Naja.
Ich verstehe es eben einfach. Ich meine, nochmal, du schreibst dir die ganze Zeit auf die Fahne, dass du die geilste Huren Nachwuchsausbildung von der Welt hast. Und gleichzeitig kommt dann halt einfach relativ wenig nach. Oder setzen wir dann halt relativ wenig auf den eigenen Nachwuchs. Das verstehe ich absolut nicht. Irgendwie.
Ja,
jetzt haben wir
mal so ein bisschen Transfers. Wenn wir schon wieder in La Liga sind, Kylian Mbappé, das erste Spiel gemacht für Real Madrid, das erste Goal. Ich habe es nicht gesehen.
Nein, ich habe nicht. Der Supercup ist absolut für den Arsch jeweils. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon zwischen dem Sieger von der Europa League und dem Sieger der Champions League ein gutes Spiel gesehen habe. Ja. Gut, Real Madrid hat, ich habe es ein bisschen zusammenfassend geschaut und es hat schon nach dem ausgesehen, Real Madrid hat einfach Real Madrid Sachen gemacht. Ich glaube, bei der ersten Halbzeit hat Atalanta ein bisschen mehr Spielanteil gehabt und dann ist es dann über Qualität gegangen. Ja, du, keine Ahnung, also ich glaube, das wird das Team zum Schluss sein in dieser kommenden Saison, weil ich kann mir irgendwie ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der Mbappé nicht wird funktionieren in dieser Mannschaft.
Ich meine, was ich mir höchstens gespannt bin, ist, ob es funktioniert in diesem Konstrukt drin. Weißt, ich erinnere irgendwie so ein bisschen, haben sie so ein bisschen die galaktischen Vibes von damals, Anfangs Nullerjahr, wo einfach wirklich alle besten Spieler der Welt haben einfach bei Real Madrid geshootet und sie haben den Champions League-Titel mit denen nie geholt. Mhm. Mit all diesen Figos, Beckham, Zidane und so. Also wo alle rum waren, haben sie sie nicht geholt. Zidane hat er natürlich schon geholt, mag man sich erinnern, an ein wunderschönes Goal im Champions League-Final 2003, glaube ich. Volley gegen Leverkusen. Aber gesamthaft haben sie es dann eben nicht geholt. Und ich bin dann gleich schon gespannt, wie so eben Mbappé, Endrick, Rodrigo, Vinicius, sind schon ein bisschen viele ähnliche Spielertypen irgendwie. Und sind schon einfach alle sehr gut. Also darum bin ich schon gespannt, wie denn das effektiv funktioniert. Also Endrick sicher noch nicht so weit wie die anderen, aber dem sagt man es ja noch, dass er auch so gut sein soll wie die anderen. Oder bald. Die
Frage ist eben genau, was spielt der Nerv für eine Rolle? Oder was spielt Arda Güler für eine Rolle, die auch noch sehr jung ist und grosses Potenzial hat? Die werden vielleicht jetzt auch ein bisschen auf dieser, weil die Offensive schon so gut besetzt ist, werden die wahrscheinlich auch darunter leiden. Oder wir sind ja jetzt auch gestern auf der Bank gewesen.
Mhm.
Ja, ich glaube, der Vergleich zu früher, zu den Galaktischen, hinkt ein bisschen insofern, weil einfach die Mannschaft ein so unheimliches funktionierendes Kollektiv
definitiv
schon ist.
Ja, klar.
Mit einem Trainer, der die einfach die perfekte Mischung findet zwischen dem Freiraum geben, den Spieler, und dann gleich manchmal kann ja auch mal Leute werden, wobei es wirkt schon meistens so ein bisschen, als ob sie es einfach mit der Power of Friendship würden regeln dort in Madrid. Aber ja, ich habe irgendwie das Gefühl, eben, er zwängt sie nicht irgendwie in ein taktisches Korsett rein. Es wirkt sehr locker. Und gleichzeitig, glaube ich, bringen ihm die Spieler unheimlich viel Respekt entgegen. Und das ist einfach, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis, dass es gut funktioniert dort bei Real. Und es ist ja auch der Fußball, den sie spielen, sodass das ja einfach auch sich mal vom Gegner ein bisschen in die eigene Zone eindrücken lassen, und dann macht es einen Ballverlust oder eine Balleroberung und dann geht es ab die Post Gegenstoss und dann rappelt es natürlich auf der anderen Seite, weil all die Spieler, die Real haben in der Offensive, sind einfach sau schnell, richtig stark im Dribbling und haben einen richtig guten Abschluss, und das sind 1:1 die Qualitäten, die Kylian Mbappé jetzt auch noch mitbringt.
Die Frage ist eh nicht. Also für mich funktioniert er eh. Ich bin einfach gespannt, funktioniert sie dem. Ich meine, letzte Saison war der Bellingham so ein bisschen der, wo sich dann plötzlich als absoluter Superstar aufgeführt hat in diesem Team. Das ist der Vinicius, der das grundsätzlich auch sicher einen Anspruch hat. Es ist mehr so ein Ding, ob das funktioniert mit diesen verschiedenen Egos. Darum habe ich den Vergleich gezogen. Aber natürlich stimmt es. Also ich meine, die Mannschaft ist viel, viel funktionierendere Mannschaft. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass jetzt der Toni Kroos eventuell so ein bisschen als Ruhepol oder eben so ein bisschen als Schluss eigentlich Antistar ein bisschen fehlt. Aber du hast den Luka Modric immer noch. Finde ich super, dass der immer noch dabei ist. Das finde ich, ich glaube auch, dass er wirklich wichtig ist in diesem Team. Auch wenn er natürlich nur noch eine Ersatzspielerrolle hat. Aber eben irgendwie so, das Einzige, was ich mir negativ vorstellen könnte, wäre eben das Teamgefüge, dass es irgendwie nicht funktioniert. So wie man es bei PSG sieht, sind eigentlich dort die Investoren eingestiegen, sind sie so gesehen. Aber dort ist eben das Kader schlecht zusammengestellt. Und sonst spricht eigentlich nichts dagegen, dass Real wieder absolut das Mass aller Dinge wird sein und in diesem neuen, wunderbaren Champions League-Format alle in Schatten wird stellen.
Ja, ich glaube, es ist schon so, dass gerade in diesem Trio Bellingham, Mbappé und Vini wird sicher einer muss ein bisschen zurückstecken können. Es können nicht alle drei im Mittelpunkt stehen. Das war ja damals bei Barca schon das Ding mit Messi, Suarez und Neymar, wo der Neymar dann halt irgendeinen auch gefunden hat, du, ich wäre eigentlich gerne der Spieler im Rampenlicht, aber das ist gar nicht möglich, wenn immer alle nur den Messi sehen. Und ich könnte mir natürlich schon auch vorstellen, dass es gerade bei dieser Star Power, die Real Madrid jetzt hat, irgendein schon ein Problem könnte sein. Eben gerade für einen Bellingham, der jetzt letztens auch zu Recht ein bisschen kritisiert worden ist für seine divenhaften Star-Allüren. Wenn der jetzt natürlich merkt, oh shit, jetzt schnurrt alle nur noch über den Mbappé und ich bin irgendwie gar nicht mehr so im Mittelpunkt, ja, dann kann natürlich die Stimmung schnell kippen, da gebe ich dir schon recht.
Ja. Jetzt sind wir plötzlich noch wirklich noch in der Real-Analyse gelandet von einem Team, wo wir das erste Meisterschaftsspiel, also nein, das Meisterschaftsspiel war es eben nicht, sondern das erste Pflichtspiel nicht einmal live geschaut haben. Aber ja, Supercup ist vielleicht ein guter Übergang zum nächsten Thema. Wir sind da wirklich
noch. Abhäkeln sind wir.
Also, es ist wirklich gerade ein bisschen schlimm. In der Schweiz haben wir keinen Supercup, aber wir haben den Schweizer Cup, oder?
Ja, der ist nicht ganz so super, aber ist auch okay.
Hey, ich habe diese Woche gefragt, ob sie sich vorstellen können, den Supercup einzuführen in der Schweiz. Können sie sich nicht. Völlig überraschend. 100 Jahre Schweizer Cup, das ist der einzige Cup.
Du doch das noch schnell ausführen, wieso können sie sich nicht vorstellen?
Ich habe es nur so als Witz ehrlich gesagt gefragt, und dann hat es geheißen, nein. Aber also es war auch nicht irgendwie im offiziellen Medienkonferenzteil, darum ist das eher so ein bisschen... wieso sollten sie das machen?
Dass der Cup-Sieger gegen den Meister spielt, oder was?
Ja, willst du jetzt nochmal ein Spiel einbeserven?
Ja, sicher. Das kommt ja irgendwann kommt da wahrscheinlich schon.
Nein, ich glaube nicht.
Das ist nochmal ein Spiel mehr, das du ein bisschen vermarkten kannst.
Ich glaube nicht, dass das kommt. Sie haben ja schon Mühe, den Schweizer Cup zu vermarkten. Das ist ja schon eine Schwierigkeit. Es gibt teilweise Cup-Finale, jetzt zwar schon länger nicht mehr, aber zum Beispiel Cup-Finale 2019, Basel-Thun, sind glaube ich etwa 20'000 Menschen im Stadion gewesen. Also ich glaube, du musst glaub eher beim eigenen Cup anfangen, also jetzt hier einen Super-Cup musst einführen.
Ja, aber gut, es ist nicht ein einziges Spiel, wo du weisst, irgendjemand gönnt einen Titel. Das ist doch immer einfacher zum Vermarkten als so ein ganzes Cup-Konstrukt.
Ja, vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie gerade der Neid ist, ja, im Schweizer Fußball.
Ihr Hauptteam ist gerade nicht, he?
Nein, gar nicht. Aber,
wieso ist es denn so scheiß schwierig, den Cup zu vermarkten?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach, die Aufmerksamkeit ist nicht so gross wie in anderen Ländern drauf. Was wahrscheinlich auch damit, also der Schweizer Fußball ist halt einfach ein bisschen räumiger und so. Und du hast, also sie haben dann schön erzählt, hey, im Vergleich mit anderen Ländern haben wir nicht so, also ich muss kurz vielleicht ausholen, es hat am Dienstag eine Medienkonferenz gegeben zum Thema 100 Jahre Schweizer Cup. Und dort ist dann natürlich auch um die Zukunft des Schweizer Cup gegangen. Und dann haben sie gesagt, hey, wenn man die letzten 10 Jahre anschaut, es hat in jedem Jahr hat es eine Überraschung gegeben, oder nicht in jedem Jahr, aber 10-mal in 10 Jahren, hat es eine Überraschung gegeben von einem Team in der Promotion League oder weiter unten, wo gegen eine Superligist gewonnen hat. Und das ist ja tatsächlich noch schön, dass das offenbar doch einigermaßen regelmäßig vorkommt. Nur gefühlsmässig kommt es halt im Ausland viel mehr vor. Was ja aber auch mega logisch ist. Irgendwie die dritte Liga in Deutschland, die ist halt einfach viel näher, auch qualitativ an der Bundesliga. Zumindest sind alles Vollprofis, sind gut ausgebildete Spieler und so. Und du kannst dort näher reinkommen, als wenn es dann irgendwie ein Promotion League-Spieler oder noch weiter unten dann ist. Ich glaube, dann ist einfach der Gap relativ gross in der Schweiz. Was ja wirklich einfach mega Sinn macht, mit einem vom Ganzen. Und du hast dann halt auch in der Promotion League, das kannst du mir besser beantworten, du hast halt dort dann nicht, wie es hast in der Regionalliga oder in der dritten Liga sowieso, in Deutschland oder so, dann noch Clubs, die tatsächlich noch Massen anziehen. Die hast du natürlich nicht. Also das heisst, für die ist ja das eigentlich, ist ja für die Unterklassigen ist ja das eigentlich der coole Wettbewerb. Für die in der obersten Liga interessiert der Cup so ab dem Viertelfinal.
Mhm.
Wenn es zu einem Turnier gegen Superliga geht, oder vielleicht ist es auch erst im Halbfinal. Vorher so richtig in Band zieht doch das jetzt kennen von den FC Basel-Fans, dass jetzt die irgendwie gegen Werner Zubingen oder so. Ich glaube, da werden sie nervös sein. Also weißt du, und für die Clubs, also ich sage jetzt, FC Baden wäre jetzt vielleicht ein Club, wo du könntest sagen, okay, für die könnte jetzt ein Cup eigentlich noch eine coole Geschichte sein. Vielleicht schaffen sie es irgendwie bis ins Viertelfinale und das wäre wahrscheinlich historisch. Und hast vielleicht noch ein paar geile Spiele gegen irgendwelche Oberklassiker oder so.
Hey, du kannst mal, also noch eine Liga höher gehen. Auch für die Challenge-Ligisten ist es geil. Also ich meine, der FCA ist vor 3 Jahren im Halbfinale wieder mal gewesen, gegen Luzern. Also gut,
wer hat den Cup gewonnen in diesem Jahr?
Aber es ist knapp geworden. Es ist, glaube ich, die Verlängerung gegangen dort. Das war Harold Hazard, schweiss dort die Entscheidung, ausgerechnet er.
Ja.
Nein, ich meine, gut, es war voll während der Corona-Zeit. Scheiße, mit nicht können die Leute den Stadion nie landen. Aber das ist natürlich riesig, oder? Für einen Verein, der so lange nicht mehr sportlichen Erfolg hatte. Das ist schon cool. Und ich glaube, eben für bis und mit Challenge League Vereinen ist es ein sehr cooler Wettbewerb nach wie vor. Eben, was Delemo letzte Saison erreicht hat, Weltklasse. Also, ich meine, Luzern rausgerührt, St. Gallen rausgerührt. Und wirklich einfach sind es Viertelfinale, glaube ich, am Schluss gekommen.
Ja, das Viertelfinale.
Eben, das ist natürlich für einen Promotion League das ist ein Traum, oder? Und du hast natürlich auch immer volle Hütte, das kommt noch dazu, oder? Das ist natürlich für so Vereine in dieser Liga, wo du sonst halt einfach einen leeren Gästensektor hast, ist das etwas vom Besten. Und ich glaube, dass das Vermarktungspotenzial vom Schweizer Fußball grundsätzlich noch sehr viel Luft nach oben hat. Ich glaube, Blue ist auf einem guten Weg. Ich finde es gut, wie sie sich entwickelt, vor allem in der Super League, oder? Alles gegen oben. Ja, merkst halt einfach, dass ja, vielleicht fehlt das Geld, vielleicht fehlt
es fehlt auch Interesse, effektiv. Du bist halt immer wieder bei diesem Punkt, behaupte ich.
Aber
wo dann halt in einem kleinen Land zentriert sich dann das halt sehr stark auf die 12 Clubs in der obersten Liga. Und dann hast du in der Challenge League vielleicht noch 3, die interessieren.
Ja, ich glaube, es ist ja in erster Linie, weißt du, könntest schon ein geiles Produkt machen. Ein Gedankenspiel. Machst irgendwie, sagst, komm, wir nehmen so die weißt jetzt, also ich bin ja die Liste offen. Jetzt, wenn, keine Ahnung, wenn am Samstag Zürich City gegen IF Juventus spielt im Schweizer, so ein Spiel musst du nicht produzieren lassen, das ist klar. Aber wenn du natürlich Spiele hast wie GC gegen Regensburg spielen zum Beispiel, so ein lokales Derby, wo dann doch noch irgendwie ein grosser Verein dabei ist. Oder Aarau spielt zum Beispiel gegen Sur. Das ist auch im Aargau, zumindest im Westen vom Aargau, interessiert das sehr viele Menschen. Oder? Wenn du jetzt einfach dir ein paar so geile Dinge rauspickst, wo irgendwie schöne Provinzclub gegen grossen Namen spielt und nachher machst du eine kleine Konferenz oder so. Wieso nicht? Ist natürlich, ich weiss, es ist wahrscheinlich absurd teuer und von dem Aspekt her unrealistisch. Aber ich fände schon, dass das irgendwie the way to go müsste, weil so könntest du natürlich dann den Cup schon und vor allem das, was ja den Cup eben auch auszeichnet, eben die Fußballfestchen auf diesen Provinzplätzen draussen, das ist natürlich schon geil und gibt da halt auch viel mehr her oder würde viel mehr hergeben, wie wenn du einfach auf besser kannst du amix, die tun schon auch die Livestreams auf ihre Webseite, aber eben, die sind dann zum Teil unkommentiert und dann siehst du keine Wiederholungen und nichts. Und das ist ja so ein bisschen lieblos dann am Schluss, oder?
Ja, aber das ist natürlich ein mega grosser Kostenfaktor.
Ja, natürlich, aber weißt, vielleicht findest du irgendein Zwischending, was machbar ist. Aber einfach so einen Stream draufstellen, ist dann halt schon einfach zu einfach gemacht.
Mhm, also ich glaube, was... Ja, ich finde es eigentlich nicht unbedingt schlecht, dass das SRF alle im Stream zeigt. Ich finde, das ist eigentlich schon ein
ja, das ist schon okay, blöd
gesagt, eine Leistung, weil es sind relativ viele Matches und du hast halt auch Match dabei wie
Emmen gegen Altstädten.
Vielleicht kannst du auch nicht alle schauen, weil Emmen Altstädten nimmt mir jetzt Wunder, wer dort in den Stream reinklickt. Duell zwischen zwei Liga Interteams. Aber was ich noch spannend finde, sie haben ja das... die Regionalisierung gemacht bei der Auslosung. Und darum kommt es zu Duell wie eben jetzt Zürich gegen Aarau. Gleichzeitig haben sie dann aber der vierte Topf, glaube ich, war, ich weiß es nicht mehr genau, welcher, ist dann so ein ganz spezieller Topf aus allen Innerschweizer, Ostschweizer und Tessiner Mannschaften. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist so komische Match, wie Malcantoni spielt daheim gegen St. Gallen und gleichzeitig oder eineinhalb Stunden vorher spielt Brühl St. Gallen daheim gegen Lugano. Und dann bist du so, hey, wenn du das umdrehst, sind das zweimal die geilsten Lokalderbys, die du kannst haben. Aber nein, sie machen es genau andersrum. Und du hast dann auch, das zieht sich immer wirklich durch Innerschweiz und Ostschweiz, hast das andauernd. Taverne spielt gegen Wiel, Kriens spielt gegen Bellinzona, und so Sachen, Schattdorf spielt gegen Paradiso. Ich meine, wem bringt das etwas? Ich meine, Schattdorf als Zeutlige ist dabei im Schweizer Cup, wow, hure geil. Und nachher spielt es gegen Paradiso aus der Promotion League. Es ist nicht einmal eine Promotion League aus der Innerschweiz, wenn es irgendwie kam wäre oder so, würdest du sagen, oder Kriens, würdest du sagen, okay, ja, easy. Nein, sie sind gegen den Tessiner. Also so Sachen. Und dann fragst du dich so, hey, wie tun sie doch noch ein bisschen kleiner teilen? Also finde ich jetzt, eben, ich finde es dann geil, wenn es dann wirklich so zu Duell wie jetzt Zug gegen Aarau kommt, oder was natürlich auch mega cool ist, ist Zug gegen Zürich. Das ist, ist sicher für Zuger mega cool, gegen Zürich zu spielen. Und ist ja auch jetzt räumlich nicht mega weit voneinander entfernt und so. Aber dieses ist so ein bisschen, bisschen schade, dass das nicht konsequent... Und ich meine, dann sind es halt nur 6 Tessiner Mannschaft, aber dann tust du die alle gleich top. Das ist doch für alle geil. Für die Taverne ist es doch geil, wenn sie gegen Lugano oder Bellinzona spielen. Also.
Winterthur, Wetzwil, Bonstetten ist auch noch so... Also ja, ist auch noch relativ nah aufeinander, von dem man gesehen ist, dass wäre das auch noch eins, was man dazu erzählen kann. Aber ja, also ich gebe dir
vor. Es sind noch ein paar, die einigermaßen nahe sind. Aber grundsätzlich ist schon drauf geschaut worden. Also eben auch Subingen gegen Basel ist ja auch räumlich nicht so weit voneinander, glaube
ich. Aber also ich gebe dir schon recht, oder? Auch das ist ja. Mit dem tust du ja eigentlich deine eigene Göppromantik ein bisschen wie kaputt machen, wenn die Match dann. Oder ja, so weit auseinander sind, wie jetzt in deinem Fall mit den Innerschweizer.
Oder Ostschweizer auch. Oder? Ich meine, hey, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so viele St. Gallen-Fans jetzt auf das Malcantoni gehen und noch weniger Luganesi werden auf St. Gallen zu Brühl schauen.
Sie haben ja schon wenig. Und dann...
Ja, nein, aber eben, und andersrum, ich meine, was für ein Fest St. Gallen Stadtderby in der ersten Cup-Runde.
Ja, sicher.
Also,
Absolut. Ja. Also, das ist halt wirklich.
Und Val Cantone ist ja auch bei Lugano gerade, also weißt
du? Ja, ja. Ja, es ist. Insofern sieht man, dass es gibt wahrscheinlich schon noch Potenzial, um ein bisschen mehr aus dem Schweizer Cup rauszuholen. Auch wenn natürlich eben, wirst du nie können mit einem DFB-Pokal messen. Oder in der Premier League gibt es ja sogar zwei Pokalwettbewerbe. Wobei, das ist dann auch wieder irgendwie eine völlige Überlastung. Aber ja, ich glaube, es fängt schon an. Sie haben da jetzt in den letzten paar Jahren immer wieder Mühe gehabt, mit einem Sponsor zu finden, oder?
Genau. Ja. Jetzt haben sie ein neues Konzept, weil sie eben nie einen Sponsor gefunden haben. Haben sie jetzt die Idee, dass sie 8 kleine Sponsoren wollen, mit KMUs. Einer davon haben sie schon präsentiert. Und sie wollen eigentlich wie 8 haben und durch das dann auch gleich wieder ein bisschen Geld reinnehmen können. Aber ja, eben, ich meine, die Aufmerksamkeit jetzt für einen grossen Player wirklich zu sagen, okay, ich sponsere jetzt den Schweizer Cup. Klar bist du dann so ein bisschen auf diesen Dörfli, ein bisschen präsent und so, aber effektiv, viele Leute erreichst du dann halt erst auf dem Cup-Final. Und das allein, für das kostet es wahrscheinlich wieder viel zu viel.
Mhm.
Es ist halt nicht ein einmaliges Event. Wenn ein einmaliges Event irgendein Konzertsponsor ist oder so, voll easy, dann hast du viel kleinere Kosten, oder? Und hast du wahrscheinlich die gleiche Aufmerksamkeit im Endeffekt.
Ja, du, es ist. Und gleichzeitig musst du halt das sagen, oder? Also, du kannst ja den Cup auch nicht einfach streichen. Irgendwie braucht es den Wettbewerb.
Der braucht es unbedingt. Ich meine, es ist ja auch cool. Es ist der Kontakt zwischen dem Amateurfußball und dem Profifußball. Und zwar der einzige eigentlich.
Ja, also ich nehme jetzt nochmal die Spieler vom FC Sur, oder? Die spielen ja sonst in der regionalen Zweitliga. Für viele ist das da mal einig können. Gegen Profis spielen, das ist das Highlight von der Karriere, oder? Also von dem her gesehen, ist es eine mega coole Sache, wo man nicht einfach streichen sollte.
Nein, definitiv nicht. Also das muss eh nicht sein, ja. Mhm. Ja.
Wie kommen wir vom Cup jetzt weiter?
Ja, ich frage mich auch so ein bisschen, also irgendwie sind wir heute sehr unstrukturiert unterwegs. Wir haben auch viele so kleine Themen. Wir haben kein so ein Main-Thema.
Premier League startet am Wochenende.
Ja, das ist auch nochmal ein Main-Thema für diese Folge. Jetzt haben wir auf 37 Minuten über anderes geredet und jetzt reden wir noch 2 Stunden über Premier League.
Ja.
Nein. Ja, was willst du erzählen dazu? Wird Arsenal endlich Meister? Ich hoffe es.
Ja, ich würde mir wünschen, dass irgendjemand Manchester City mal ablösen würde. Wir haben jetzt genug Dominanz gesehen von einem Team, das mutmaßlich in den letzten 10 Jahren strukturell beschissen hat, was Ausgaben von Geldern anbelangt ist. Mal schauen, ob sie zur Rechenschaft gezogen werden. Ich glaube, was sind es, 115 Regelverstöße, die so angeklagt sind, die stehen glaube ab dem Herbst zur Verhandlung oder so. Oder die Gerichtsverfahren fangen dann auf jeden Fall an. Bin dann schon mal gespannt, was ihnen droht. Es kann natürlich von Aberkennung von Titeln, die sie geholt haben, bis zu Zwangsabstieg führen. Ja, aber ja, es soll ja ein bisschen um Sportliche gehen jetzt. Ich denke, Arsenal hat sicher den Kader zum City können zu schlagen. Es ist bei City ja nicht so viel gegangen von den Spielern her, außer dass der Alvarez jetzt zu Atletico, jetzt habe ich es durcheinander gehabt, wie wow. Zu Atletico Madrid gegangen ist. So. Und Arsenal mit dem grandiosen Ricardo Calafiori in der Verteidigung jetzt neu. Also,
ich glaube nicht, dass der Calafiori der Gamechanger ist, den alle jetzt machen. Also, ich finde Arsenal, also ist es nicht so, dass sie vorher über irgendeine Gurkentruppe Verteidigung verfügt haben und die haben gar nicht können shooten. Also ich glaube, es hilft vielleicht, aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt er allein dafür sorgt, dass jetzt hier nicht der Titel kommt.
Was mich positiv stimmt, ist einfach, Arsenal bringt jetzt inzwischen her, wirklich die Hände sind einfach Saison für Saison, werden sie immer noch ein Spürchen konstanter. Die letzte Saison war ja eigentlich wirklich schon fast eine perfekte Saison von Arsenal. Sehr wenig Ausrutscher drin. Einfach das Pech, dass halt City dann wirklich einfach nochmal noch fehlerloser war. Und ich glaube aber, dass bei City wahrscheinlich eher mal noch, ja, einfach auch, weil jetzt so viel Jahr Erfolg und so und das Team doch schon ein bisschen länger irgendwie zusammen. Ich habe das Gefühl, irgendein ist. Wird sich City auch wieder mal mehr Fehler erlauben und dann muss einfach Arsenal da sein. Ist ja übrigens auch schon in der Saison vor 2 Jahren der Fall gewesen, wo es dann relativ lange noch aussieht, dass Arsenal den Titel wird können holen. Aber dann ist Arsenal am Schluss von der Saison mega krass eingebrochen. Das haben sie jetzt können korrigieren in der letzten Saison. Von dem her haben sie, wenn jetzt Arteta nochmal herbringt, einfach, dass sie nochmal die Konstanz haben. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das City vielleicht ein bisschen fehleranfälliger ist. Auch jetzt, vielleicht, weil sie in der Breite noch Einbussen gehabt haben. Und eben, wer weiß, wenn dann nebendran noch ein bisschen Unruhe an den Verein herkommt, was er sich auch verdient hat, noch einmal durch, dann hat Arsenal sicher sehr, sehr gute Chancen. Die besten, würde ich jetzt sogar sagen, weil eben meine hinterdran, ja. Ob jetzt Liverpool wieder parat ist mit dem neuen Trainer, Arne Slot. Nachdem er in dieser Transferphase gefühlt gar nichts gemacht hat, außer vom Zubimendi gekorbt worden ist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die Gespräche sind ja anscheinend schon relativ konkret mit ihm. Und er hat dann aber so plus minus im letzten Moment gefunden, nein, er bleibt doch bei Real Sociedad. Und ich glaube, er hat sogar noch einen Lohn. Reduktion akzeptiert oder so. Also sie haben nicht einmal... Also der liebt seinen Verein einfach so fest, offenbar, dass er im letzten Moment gefunden hat, nein, es sei doch nicht so. Aber ich hätte es mega spannenden, coolen Spieler gefunden für Liverpool. Ein bisschen bin ich traurig und auf der anderen Seite denke ich auch...
Ich finde es einen geilen Move.
Ist auch geil irgendwie, wenn man sagt, hey, nein, das ist mein Herzensverein. Und ja...
Ich find's einen geilen Move. Ich habe noch einen schönen Fun-Fact aus der Premier League. Habe ich da einfach so, das habe ich jetzt so gerade gecheckt, als ich da kurz mal Transfermarkt aufgetan habe. Fulham hat halb so viele Spieler im Kader wie Chelsea und 3-mal weniger Goalies. Ist einfach, Chelsea hat einfach ein 44er Kader, Fulham 22 und 2 Goalies. Chelsea hat 6 Goalies. Und sie haben, glaube ich, noch einen 7. Haaland gemeint. Machen das gut. Sie wissen, glaube ich, nicht genau, wie die Spielregeln sind oder wie viele Leute wirklich auf dem Platz stehen jeweils.
Ja, ich weiß nicht ganz genau, der amerikanische Besitzer hat ja da schon ein paar Mal...
Ach ja, wie ist das gegangen? 4-4-3, oder? Wie war die Formation? Ich glaube, 4-4-3, oder?
Der Todd Löhli, oder wie er heisst, ja. Hat das gerade mal rausgegeben. Ja, also ich... Ja, nein, ist einfach gaga, wenn man wieder schaut, was die holen. Ich meine, Renato Vega, oder? Ich meine, keine Ahnung. Was hat der bei Basel gemacht? Ein Freistoss-Goal und einmal einen erfolgreichen Thomas Müller einen Tunnel geschoben. Und dann hat es natürlich gelangt, um für 20 Millionen im Sommer von Chelsea geholt zu werden. Also, nein,
der will ja keine Rolle spielen, oder? Also.
Die Transferstrategie von Chelsea ist halt Dummheit nicht zu überbieten. Und das ist eigentlich das nächste Desaster, wo irgendein wird kommen nach Barcelona. Weil die geben ihren Spielern alle langfristige Verträge über zum Teil eben bis zu 7 Jahre raus. Und dann tun sie einfach. Also eben zum Teil die absurd hohen Löhne oder auch die Ablösesumme kannst du dann wie über die Vertragsjahre ein bisschen verteilen. Das heisst, es hätte dann quasi nicht in deine Jahresbilanz rein, weil die ist ja dann. Die Premier League hat ja dann schon auch so ein Financial Fairplay, du darfst irgendwie nicht mehr ausgeben wie
die. Ja, vor allem hat das auch die UEFA, oder?
Ja, genau, aber eben in erster Linie wirst du von der FA
kontrolliert. Genau, aber sie haben ja den Anspruch, europäisch zu spielen. Also wenn, würde dann auch die UEFA aufmerksam werden, wenn sie sich nicht daran halten.
Ich glaube, die Premier League ist sogar noch ein bisschen strenger. Aber ich weiß es auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall dürfen sicher nicht mehr ausgeben, als einnehmen. Und ja... Eben, sie tun das quasi einfach ein bisschen umschiffen, die Regeln, indem sie das über absurd viel Vertragsjahr raus verteilen tun. Und das Problem ist natürlich da, wenn ein Spieler nicht funktioniert, wie es zum Beispiel jetzt bei einem Mudrik aktuell aussieht, wo, und der Mudrik hat eine sehr lange Vertragslaufzeit, und du dann irgendeinmal musst, also klar, lehnst du ihn vielleicht aus oder so, aber wenn du dann den irgendeinmal verkaufst, ich glaube, dann hittet quasi all das, was du dem Spieler oder für den Spieler ausgegeben hast, hittet dann innerhalb von einem Jahr, und dann kannst du natürlich brutal irgendeinmal mal gebüßt werden, wenn die, oder also, wenn wir ehrlich sind, so wie sie Spieler holen, dass ich, wird das irgendein Schied treffen, dass, weil kaum jeder Spieler kann funktionieren in diesem Kollektiv. Und
nein, es funktioniert eigentlich nicht, oder? Wenn du immer also irgendwann kommt das Problem, wenn du einfach immer langfristige Verträge machst. Und wenn es dir nicht aufgeht und du, also wenn es logisch, wenn du wieder einen Abnehmer findest für einen ähnlichen Betrag, dann ist ja alles easy. Aber sonst funktioniert es nicht, oder?
Ja, das läuft ja meistens so nicht. Wenn ein Spieler nicht funktioniert, wirst du noch kaum für die gleiche hohe Ablösesumme.
Nein, dann wirst du nicht für das Gleiche können verkaufen. Und wenn er funktioniert, wirst du ihn vielleicht gar nicht verkaufen. Mhm. Als Club wie Chelsea, der eigentlich auch den gleichen höheren Anspruch hat und eigentlich die besten Spieler würde wollen haben.
Das ist eine absolute Hochrisikostrategie, die der Verein
hat. Es ist einfach eine dumme Strategie. Ja. Es ist eigentlich, eine Dummheit fast nicht zu überbieten.
Es hat ja absolut nichts mit Nachhaltigkeit zu tun.
Nein, das sowieso nicht, ja. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie jetzt wie die Premier League Saison auch losgeht und alles. Ich bin auch mega gespannt jetzt bei Liverpool. Es sind doch ein bisschen die Fußstapfen, die da einen gewissen Jürgen hinterlassen hat. Und wie das jetzt aussieht bei Liverpool ohne Jürgen Klopp, finde ich schon auch interessant. Ich nehme schon an, dass man da auch ein bisschen geduldig ist und man weiss, okay, es ist jetzt hier eine Trainerlegende weggegangen. Weißt, aber ja, es ist schon spannend zu sehen.
Weißt du übrigens, wie der neue Trainer von Chelsea heisst?
Oh, jetzt verwischst du mich auf dem falschen Fuß.
Der Enzo Maresca.
Ah, ja.
Er war mal Co-Trainer unter Pep Guardiola vor 2 Jahren. Das letzte hat der Leicester wieder rumgeführt, der Premier League.
Ah, ja gut, aber dann ist er ja eigentlich ein guter Mann.
Ja, ja. Also seine Vita sieht relativ anständig aus. Aber was eigentlich noch viel krasser ist, dass so rein von der Traineroptik her hast du jetzt einfach Erik Den Haag, Arne Slot, Enzo Maresca und Pep Guardiola, wo alle vier haben Glatzen. Genau, einfach sehr, sehr die ähnliche Traineroptik auf jeden Fall. So, und nebendran der Arteta, der einzige Trainer ist, der noch Haar auf dem Kopf hat.
Ja, der Arteta ist wahrscheinlich optisch schon der Schönste. Ja, das kann man da jetzt da mal,
das ist schon.
Kann man da mal behaupten.
Wobei, ich glaube, der Pep ja schon auch trotz Haarausfall von vielen als sehr attraktiv empfunden wird.
Ja, vielleicht. Vielleicht sind wir auch die Phase, um das jetzt zu wissen. Wir sind nicht
attraktiv von den Trainer.
Aber ich
alles schöne Trainer.
Also ich finde Arteta hübscher, aber das ist ja schlussendlich auch immer Geschmackssache.
Okay.
Und ich finde halt Arsenal auch viel, viel sympathischer als Man City. Vielleicht hat das auch noch so einen kleinen...
Ja.
Und ich finde Arteta grundsätzlich sympathischer, darum vielleicht hat das einen kleinen Einfluss. Who knows?
Der geilste Transfer übrigens hat Brighton gemacht, finde ich. In dem Transferfenster von allen Premier Ligisten. Weißt du, wer es geholt hat?
Oh, Ortrasch. Ich bin nicht sicher. Ich bin schlecht informiert.
Sie
über
haben
so Transfers.
Viel Geld überwiesen nach Mainz.
Ah! Sie haben den Gruda geholt,
yes.
Oder?
Ich glaube, das könnte ein ganz spannender Transfer werden. Ich glaube, 40 Millionen haben sie überwiesen.
Aber ich, ja, grundsätzlich ja, aber ich hatte dann auch, wenn ich die Zahl gehört, ich so, hey, aber lass mal Kirin im Dorf, dass das so viel kostet.
Gut, das ist einfach Geld, du darfst nicht vergessen, das ist einfach die Premier League Pauschale. Das ist sicher mal fix unter 20 Millionen geht kein Spieler auf die Insel. Das ist einfach mal so der Grundtarif, den du
musst zahlen. Ja, aber weißt, wir reden jetzt von einem, der nicht einmal Nationalspieler ist. Also weißt du, so...
Ja, also U21.
Ja! Also wir reden von einem, ich habe gerade kurz seine Statistik aufgemacht, letztes Jahr 4 Goal, 3 Assists in der Bundesliga.
Mhm. Hat in der Rückrunde ja von Zünden.
Ja, no, ich weiss schon, dass er gut gespielt hat, aber... Hallo?
Nein, musst du
für eine halbe Saison gut spielen gibt es 40 Millionen.
Und
es aber es kann schon sein, dass es funktioniert.
Halt auch, es ist halt einfach der richtige Verein.
Und bei Brighton glaube ich, dass es funktioniert. Wenn Chelsea da wird geholt hat, würde ich sagen, ja, dumm.
Nein, ja, sicher.
Also weißt du so.
Ja, richtig dumm. Nein, Brighton ist genau der richtige Ort für einen Spieler wie er.
Mhm.
Ja. Ja, sind wir gespannt, wie sich es entwickelt.
Ja, sie haben übrigens auch noch den Ibrahim Osimhen, ah nein, den Ibrahim Osman geholt.
Ja. Sind wir mal gespannt.
Aber wieder haben sie gerade wieder ausgelehnt. He? Sind jetzt da. Okay. Egal. Der spielt jetzt bei Feyenoord. Also ich habe noch einen Scheiß erzählt, aber ich habe den Namen sehr passend gefunden.
Bist du Transferexperte? Vielleicht musst du mal bei Sky bewerben.
Ich bin definitiv nicht Transferexperte. Für mich ist das im Fall. Hey, das ist ja. Es gibt ja wirklich solche, die diese Transfer-Dings verschlingen und machen und überall wollen die Bild sein. Ich bin fast null so. Mir ist so, die Saison geht los und ich schaue die Kader an und dann wollte ich wissen, okay, wer ist alles auf dem Platz. Aber vorher, das ganze Gerüchtegeschmäus und so, finde ich gar nicht so geil. Du schon?
Nein, früher mehr. Es läuft jetzt aber irgendwie von Transferphase zu Transferphase ab. Und ich glaube, es hängt auch noch mega damit oder davon ab, ob du vielleicht irgendwie Fußballmanager spielst oder irgendeinen Lieblingsverein hast, dann ist es relevanter, oder? Weil dann willst du irgendwie.
Klar, wenn es bei deinem Club bist, wenn du jetzt mega Fan bist von einem Club, dann verstehe ich, dass das dich auch interessiert. Ah, das heisst, dass man auch den Stürmer aus Schweden holt, das hat das und das. Das verstehe ich mega. Aber so das grundsätzlich, dass man dann eben weiss, wer er jetzt Wolverhampton alles geholt. Mhm. Keine Ahnung. Also das muss ich einfach nachschauen. Ich sehe es vielleicht auf dem Platz.
Ich finde es wieder fast sympathisch, wenn einfach nichts passiert. Wie zum Beispiel Liverpool. Weil es ist ja alles da. Du hast ja ein gutes Kader. Also, weißt du, jetzt hast du einen Trainerwechsel und so, neue Philosophie, so konzentrierst du auf das. Ich finde es fast ein Erfolg, wenn man einfach sagen kann, hey, bei uns ist es ruhig geblieben, wir haben weiterhin an unseren taktischen Feinheiten gefühlt und das ist...
Gut, es kommt immer darauf an, was für ein Kader du hast, dass manchmal, das kannst du sagen, aber ja.
Ja, aber schau mal Stuttgart an. Die sind praktisch mit einem sehr ähnlichen Kader wie was ist es, Saison 22/23, sind sie fast abgestiegen. Und nachher haben sie den Hoeneß geholt und sind eine Saison später mit dem praktisch genau gleichen Kader, sind sie einfach plötzlich vorne am Mitspielen gewesen und Vizemeister geworden. Und das ist, also, oft ist eigentlich alles schon da, was du brauchst in dem Kader. Klar, es gibt auch andere Beispiele, aber ja, ich habe das irgendwie viel mehr... Gerade in dieser Fußballwelt, wo eben gefühlt in jedem Transferfenster wieder alles auf den Kopf gestellt wird, habe ich das irgendwie schätzen gelernt, dass es doch noch irgendwie Teams gibt, wo auf Kontinuität und Ruhe setzen. Und ja, darum bin ich auch inzwischen mich so, dass die Transferhysterie und es gibt ja wirklich auch unzählige Fans da draussen, die ja, von ihrem Club erwarten, dass irgendetwas im Sommer gemacht wird. Es muss ja immer etwas gemacht werden. Es ist ja, wenn es sportlich nicht läuft, ist ja immer der Kader schlecht. Der Trainer ist falsch und der Kader ist schlecht. Das sind ja immer die einzigen zwei Faktoren, die sofort rausgehebt werden. Aber Fußball ist manchmal doch noch etwas komplexer. Es kann auch ganz viele andere Faktoren haben, oder? Also, wie ist die Atmosphäre innerhalb eines Vereins? Bringen die Leute oberhalb des Trainers, bringen die nötige Ruhe mit rein? Gibt es gute Mentaltrainer zum Beispiel, die mit den Spielern arbeiten? Muss man taktische Sachen ändern? So, das sind ganz viele andere Faktoren, die auf den Erfolg von der Mannschaft einwirken können.
Definitiv. Ich bin jetzt ein bisschen stutzig geworden, wo du gesagt hast, Stuttgart hat den Kader zusammengehalten. Ich habe es mal nachgeschaut.
Nein, dem Kader, der in der
Relegation steht? Ich rede ja von dem. Aha. Nachher dazugekommen sind nämlich der Nübel, der Stiller und der Mittelstädt. Und das sind drei von den wichtigsten Spielern gewesen. Das sind nicht die grossen Namen, aber die haben das Kader eindeutig besser gemacht.
Ja, ja.
Aber sonst haben sie es, auf den ersten Blick hat man das Gefühl gehabt, es ist das gleiche Kader. Und nachher hat man plötzlich gemerkt, der Mittelstädt kann ja plötzlich shooten. Der Stiller ist eben doch huere gut. Und mit dem Nübel hat man dann auch gesehen, gut, man hat einen Goalie, der mitspielen kann und das hilft.
Ja. Trotzdem würde ich so ganz sagen, auch ohne die Transfers wäre es wahrscheinlich mit dem Hoeneß eine stabile Saison sicher im Mittelfeld gespielt, oder?
Genau, also, ja, das glaube ich schon. Aber ich glaube, ja, sie haben es sicher nicht schlecht gemacht. Aber wir sind über Stuttgart von den letzten Transfer.
Wenn wir schon von Liga zu Liga kumpeln, machen wir es gerade noch fertig. Die Deutschen sind ja zum Teil mit der zweiten Liga schon gestartet, zweiten Bundesliga.
Jetzt ist Göpp, oder?
Jetzt ist Göpp, in einer Woche von die erste, ja. Werden wir sicher in der nächsten Folge noch ein bisschen
darüber reden. Ich würde sagen, die Deutschland kann nächste Woche.
Dass wir gern und oft die Bundesliga schauen, wissen viele Hörerinnen und Hörer von Zweikampf. Ja, ich glaube, ich habe letztens übrigens einen nice Talk mit dem Mario Eggimann.
Mhm.
Das ist ja ein ehemaliger Spieler vom FC Aarau gewesen und ist nachher, ja, was ist es so? Anfangs Nullerjahr ist er von Aarau zum KSC gewechselt.
Ist aufgestiegen, oder?
Ist aufgestiegen, ja. Viele Jahre dort geblieben. Als Captain, Aufstiegsheld gewesen, in die erste Bundesliga zurückgekehrt. Und ja, was sind noch weitere Stationen gewesen? Hannover und Union Berlin gehabt. Hat auch einzelne Einsatz gehabt für die Schweizer Nazi. Und jetzt ist er ein paar Jahre ja, weg vom Feister ist auch falsch, aber er hat sich so ein bisschen Funktionärskarriere angestrebt, respektive hat noch das Sportmanagement der HSG studiert, jetzt gibt es zusammen mit dem Wuschu, und hat noch eine Agentur, Spieleragentur aufgetan, die sich so ein bisschen spezialisiert hat auf die Gesundung vom Spielerberatungsgeschäft. Nein, auf jeden Fall, sie verfolgen eine gesündere Philosophie wie viele andere. Und jetzt ist er tatsächlich zum Vizepräsident von Karlsruhe gewählt worden. Und zwar mit einem relativ hohen Prozentanteil, den ihn da in die Funktion hineingewählt haben, als ehemalige Spielerlegende. Und wir haben jetzt ein bisschen darüber geschwätzt. Was so seine Ziele sind in Karlsruhe, und ich finde das schon noch es ist nur in Anführungszeichen ein Verein aus der zweiten Bundesliga, aber das ist schon, also die Dimension, wenn du das mit der Schweiz vergleichst, das ist eine komplett andere Welt. Ich meine, da kommen die Gegner wie Schalke, wie HSV, wie Köln. Ja, hast du gefühlt jedes Mal Stadionrekord in den Hütten. Die KSC ja selber auch ein Traditionsverein. Ich habe letztens eine Liste gesehen, was Saisonkarten-Vorverkäufe in der zweiten Bundesliga. Schalke hat über 40'000 verkaufte Saison-Abos vor dem Saisonstart schon gehabt. Ein KSC ist bei 16'000 Abos, die sie verkaufen vor der Saison. Köln, HSV natürlich auch alle noch oben innen, oder? Aber auch Hertha habe ich jetzt gar nicht aufgezählt, oder? Ist auch ein riesiger Traditionsverein. Aber eben die Liga ist eigentlich gespickt mit Traditionsvereinen. Es geht ja noch endlos weiter, oder? Braunschweig, Fortuna Düsseldorf sind ja auch alles riesige Vereine. Hannover zum Beispiel auch. Und ja, eben, es ist einfach. Ich schaue auch wahnsinnig gerne inzwischen einfach die zweite Bundesliga-Konferenz, weil du hast so viele grosse Namen, grosse Stadien.
Du hast vor allem grosse Club-Namen, Spielernamen, teilweise dann weniger. Ich finde das, also ich finde es cool, grundsätzlich, aber ich finde all die, das können wir dann gerne nächste Woche ausführlich diskutieren, all die behaupten, die zweite Bundesliga sei besser als die erste, nein, nur weil Clubs grössere Traditionen haben, Fußballer ist es eindeutig schlechter.
Ja, das sicher, also, aber man muss halt sagen, es ist einfach von der Popularität her und natürlich auch von der Zuschauerzahl, ist es die grösste zweite
Liga, klar,
vermutlich auf der Welt, oder? Also,
wahrscheinlich schon, ja.
Ja.
Wahrscheinlich schon.
Und einfach auch stimmungstechnisch. Also, ich weiss nicht, wenn du das letzte Mal ein Spiel in der zweiten Bundesliga bist, bei mir ist es noch nicht so lange her, es ist ja so.
Schon geil, aber du kannst in Deutschland auch das Regionalliga-Spiel schauen und je nachdem ist eine geile Stimmung. Also, das ist. Kommt immer darauf an, wo du gerade bist, aber ja. Also.
Liebe Grüße an meinen Lieblingsverein, Tennis Borussia Berlin.
Ich weiss nicht, dort bin ich noch nie gewesen, ob die gute Stimmung haben, aber. Ich bin zum Beispiel zu Essen mal gegangen, das habe ich glaube auch schon erzählt, Regionalliga schauen, wo es damals noch waren. Und mit dieser Stimmung könnt manche Superligisten nicht mithalten, muss man ehrlicherweise bilanzieren. Ja, Challenge League ist sogar niemand.
Es ist schon eine Uhr bitter. Aber, ich habe es gerade letztens wieder gedacht.
Aber es ist. Aber nein, ich finde im Fall, du musst immer alles in Relation mit Einwohnerzahl sehen.
Ja,
und dann ist, das ganz anders. Und darum finde ich auch den Vergleich. Jetzt, vorhin haben wir kurz vom Schweizer Cup geredet und so. Und du machst irgendwie den Vergleich. Ich meine, wir sind in der Schweiz, wir haben nicht so viele Menschen, die könnten die Match schauen könnten. Und wir haben auch nicht so viele Clubs, die dann könnten noch gut sein. Also weißt du, wenn du. Ja, du kannst nicht einfach 50 Clubs aufzählen, die die Möglichkeit hätten, in der höchsten Schweizer Liga zu spielen. In Deutschland hättest du 50 Clubs, die das grundsätzlich könnten spielen.
Es sind zwei Faktoren. Es ist die Einwohnerzahl, aber es ist schon so, dass sag jetzt mal, die Grundeuphorie in Deutschland höher ist gegenüber dem Fußball wie bei uns.
Das ja, aber sie könnten für nicht Ski fahren.
Ja, das. Ja, das war ein schönes Schlusswort.
Gut, jetzt haben wir heute die Abfahrt gut gemeistert hier in diesem Podcast. Ja, dann wünschen wir euch ein gutes Gap-Wochenende, einen guten Start allen, die zuschauen, wenn da die grossen Ligen losgehen.
Absolut.
Italien haben wir nicht darüber geredet, geht auch los.
Man merkt richtig, welche Ligen wir halt konsumieren und welche nicht.
Ja. Und da können wir wieder den Kreis schliessen, oder? Jetzt spielt einfach der Bundesliga-Goalie und nicht mehr der Serie A-Goalie in der Schweizer Nazi. Ja. Okay. Gut.
Also.
Haut rein.
Haut rein. Ciao zusammen.
Tschüss.